Gestern verreckt mir der Stapler, heute Stress mit dem Einkauf und jetzt dieser Scheiß. Welcher Depp hat denn das hier raufgestellt? Hört ihr denn keinen Podcast?
Chef, was denn für ein Podcast?
Na, irgendwas mit Logistik!
Irgendwas mit Logistik. Der Podcast mit nicht immer ganz wissenschaftlichen Themen. Rund um die spannende Welt der Logistik. Präsentiert von Andreas, Jens und Thomas.
Einen wunderschönen guten Tag zusammen, liebe ZuhörerInnen beim Lieblingslogistik-Podcast Irgendwas mit Logistik. Ich bin Andreas und ich habe heute Tommy bei mir. Grüß dich, Tommy.
Ja, moin. Freut mich, mal wieder dabei zu sein, mit dir vor allen Dingen.
Ja, lange nicht in der Konstellation eine Podcast-Folge aufgenommen. Liegt auch häufig an meiner Abwesenheit, aber sei es drum. Wir wollen ja gar nicht so viel über uns beide erzählen und warum wir wie viele Folgen aufnehmen, sondern wir haben auch noch zwei spannende Gäste. Und zum einen haben wir einmal den Markus. Grüß dich, Markus.
Ja, moin zusammen. Schön, hier zu sein.
Und dann haben wir auch noch den Richard bei uns. Hi, Richard.
Moin zusammen. Ich freue mich.
Ihr beiden, ihr freut euch, das ist schon mal eine gute Voraussetzung für eine Podcast-Aufnahme, schon mal positive Vibes gleich am Anfang und euch beide verbindet etwas und darüber sprechen wir heute. Aber bevor wir darüber sprechen, würden wir super gerne erstmal noch ein bisschen was über euch erfahren, wer ihr eigentlich seid, was ihr macht und wie ihr vielleicht auch in der Logistik gelandet seid. Markus, möchtest du einmal den Anfang machen? Du bist bei mir in der Liste, jeder Erste. Von daher, starte gerne mal. Wer bist du?
Moin zusammen, ich bin Markus Blum, 32 Jahre alt, Familienvater von zwei Söhnen. Ja, wie bin ich in der Logistik gelandet? Ich bin über Studium, habe ich bei der Firma Airbus angefangen, dort unterschiedliche Flugzeugprogramme unterstützt im Projektmanagement und bin dann nach 3 Jahren dort in der Logistik von Airbus gelandet, habe das noch weitere 1,5 Jahre unterstützt. Man hört sicherlich an meinem Dialekt, ich bin gebürtiger Ostfriese, komme aus der Region Leer. Und ja, ich habe mich in der Heimat wieder umgeschaut und bin jetzt seit 4,5 Jahren bei der Firma Bünding tätig. Habe von Beginn an Logistikprojekte unterstützt, aber erstmal im PMO auch weitere Abteilungen, wie zum Beispiel das Category Management oder den Vertrieb unterstützt in Projektmanagement-Fragen. Und bin nun seit 1,5 Jahren in der Bünding SCM beheimatet.
Bünding, das sagt vielleicht dem einen oder anderen nichts. Ich hatte natürlich vorab recherchiert und habe festgestellt, Mensch, ihr seid gar nicht so klein. Von daher hoffe ich mal, dass der eine oder andere das trotzdem kennt. Aber kannst du ein bisschen was, vielleicht so ein paar kleine Eckdaten zum Unternehmen sagen? Was macht ihr überhaupt? Was ist für eine Unternehmensgröße? Und vielleicht kannst du auch ein bisschen was zu eurer Logistik sagen.
Ja, Bünding verbinden ja viele sicherlich, die den Namen kennen, mit unseren Teeprodukten.
Das ist so, wie sich das für Ostfriesland gehört, ne?
Ja, genau. Mit Ostfriesentee.
Ja, ich könnte euch jetzt auch erzählen, wie man guten Ostfriesentee auch noch macht, aber da habe ich letztens Kollegen mit genervt, das lasse ich jetzt lieber. Wir vertreiben nicht nur Tee, das ist unser Traditionsgeschäft. Wir sind als Lebensmitteleinzelhändler tätig. Als Vollsortimenter. Wir vertreiben unsere Lebensmittel, wir sagen immer so schön, von den ostfriesischen Inseln bis ins Sauerland, also so im nordwestlichen Gebiet der Bundesrepublik unterwegs. Unsere Logistik ist das zentrale Organ, wenn es um das Thema Warenfluss geht, über eine Autodispo in der zentralen Belieferung unserer Lager, aber auch in einer Autodispo für die Märkte. Also das bedeutet, die Märkte haben einen Bedarf und eine Autodispo-Software erkennt diesen und bestellt dies dann bei uns in den Zentrallegern und wir sind dafür verantwortlich, dass es zur richtigen Zeit in den Märkten im Regal für den Kunden liegt.
Okay, wie viele Standorte sind das noch, wenn ich fragen kann?
Also wir haben über Regiemärkte haben wir ca. 200 Standorte und über selbstständige Einzelhändler sind es auch nochmal ca. weitere 200 Standorte und Logistikstandorte, Zentrallager haben wir 3.
Okay, super. Vielen Dank erstmal für den Einblick in deine Person und die Firma Bünding. Ich hätte tatsächlich auch nur an Tee gedacht. Von daher umso schöner, dass du das nochmal ein bisschen aufgedröselt hast. Aber wir haben ja noch einen zweiten Gast. Richard, jetzt musstest du schon so lange warten und brennst wahrscheinlich dafür, dich vorzustellen und zu erklären, was du eigentlich machst.
Ja, das tue ich. Herzlichen Dank. Richard Martin, mein Name, bin 39 Jahre alt, bin frisch, seit jetzt knapp 3 Wochen verhratet.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank. bin seit jetzt knapp 8 Jahren bei der Prologistik beschäftigt und habe dort jetzt verschiedenste Stationen in den letzten Jahren im Sales-Bereich durchlaufen, unter anderem auch Bünding dann akquiriert. Von daher passt das ganz gut heute in dem Podcast, das Thema. Und bin jetzt mittlerweile hauptverantwortlich im Sales-Bereich für unsere Bestandskunden. Ursprünglich komme ich eher aus dem Finanzbereich, bin also in der Logistik eher ein Quereinsteiger. Das heißt, ich bin gelernter Bankkaufmann, habe dann auch noch einige Jahre beratungstechnisch in der Bank gearbeitet und habe mich aber dann irgendwann für den Weg nochmal eines Studiums entschlossen. Heißt, ich habe dann nochmal BWL studiert und dort dann meinen Bachelor gemacht und bin dann dort im Hauptstudium auch über den Bereich der Logistik eigentlich so das erste Mal Berührungspunkte eigentlich gehabt mit der Logistik und habe mir sehr viel Spaß gemacht, wobei es natürlich erstmal nur die Theorie war. Und dann bin ich eher zufällig auf die Prologistik damals gestoßen. Dort war eine Trainee-Stelle im Vertrieb ausgeschrieben und ja, da habe ich mich dann beworben. Und das Ganze hat dann relativ schnell auch geklappt. Und so bin ich eigentlich, weil ich immer schon auch dieses Vertriebsgehen hatte und gerne mit Kunden zusammengearbeitet habe, gerne beraten habe, bin ich dann bei der Prologistik im Bereich der Intralogistik gelandet. So viel zum Werdegang.
Und schon landet man aus den Finanzen in der Logistik.
So ist es. Wobei da haben wir ja gleich die Schnittstelle. Im Vertrieb hat man natürlich auch viel mit den Finanzen zu tun.
Das ist korrekt. Aber vielleicht kannst du uns an der Stelle noch eine kurze Zusammenfassung geben, was denn Prologistik eigentlich innerhalb der Logistik macht. Seid ihr ein Softwareunternehmen, würde ich einfach mal so lapidar sagen. Aber vielleicht kannst du ein bisschen Einblick noch geben, quasi den kurzen Pitch.
Ja, gerne, gerne. Genau, Software ist schon das richtige Stichwort, aber wir bieten auch noch einiges mehr. Also grundsätzlich ist unsere Prologistik Group der führende Anbieter im Bereich Warehouse Management und auch Transportmanagement in der DACH-Region. Die Prologistik hat mittlerweile über 560 Mitarbeiter. Das ist gerade in den letzten 2 Jahren auch durch M&A-Akquisitionen stark angestiegen. Wir haben über 1.000 Softwarekunden, die wir mit unseren Lösungen betreuen. Das Ganze über mittlerweile auch 35 Jahre Erfahrung jetzt in den Bereichen. Das heißt, unser Kerngeschäft ist es, die Intralogistik unserer Kunden zu digitalisieren. Das ist unser Geschäftsmodell. Darüber hinaus bieten wir aber auch noch über unsere Schwerpunkte Warehouse-Management und auch Transportmanagement bieten wir aber auch noch diverse modulare Lösungen unseren Kunden an, je nach Bedarf, wie der Kunde aufgestellt ist und was der Kunde auch benötigt. Das geht über die Bereiche WLAN, Infrastruktur, über Cloud, über Logistik Consulting. Das heißt, wir haben auch die Möglichkeit, unsere Kunden halt beratungstechnisch zu unterstützen, wenn es um die Einführung von automatisierten Anlagen geht, was natürlich im jetzigen Zeitalter immer mehr kommt bei unseren Kunden. Das Thema BI, Big Data, Daten sind immer wichtiger. Der Kunde braucht Transparenz, um daraus auch einen Mehrwert zu ziehen für seine Lösung. Ja, das sind alles Themen, die wir dem Kunden bieten, komplettiert auch über Hardware, die wir zum Teil auch selber herstellen bei uns in Dortmund. Ja, und das komplettiert eigentlich den Ansatz, sodass wir halt sagen können, wir haben diesen Best-of-Breed-Ansatz, um die Kunden da einfach bestmöglich zu unterstützen. Und ganz wichtig, der Kunde hat einfach auch die Möglichkeit, mit uns zu wachsen. Er kann klein anfangen und kann über die Jahre das Portfolio dann mit unserer Hilfe ausbauen.
Ja, spannend. Und wie seid ihr jetzt, sage ich mal, zusammengekommen? Also Prologistik und Bünding, was genau macht ihr da jetzt zusammen? Also Warehouse-Management oder Transport-Management oder in welche Richtung geht's bei eurem Projekt, gemeinsamen Projekt?
Wolltest du starten, Markus, oder soll?
Ja, lass uns starte gerne du mal und ich lenke dann ein.
Ich starte mal. Also grundsätzlich sind wir 2018 das erste Mal zusammengekommen. Und zwar hat Bünding damals eine Ausschreibung getätigt, wo es darum geht, das bisherige Lagerverwaltungssystem abzulösen. Und diese Ausschreibung haben zum Glück auch wir erhalten und haben dann das Ganze soweit beantwortet. Das heißt, Angebote erstellt, Kalkulationstabellen ausgearbeitet, das Lastenheft bearbeitet und beantwortet, die kommerziellen Fragen beantwortet. Ja, und haben dann halt nach einigen Wochen die Ausschreibung fristgemäß eingereicht und dann nahm das ganze Thema so seinen Lauf. Und ja, wir haben uns natürlich sehr, sehr gefreut, dass wir dann nach einem Vorab-Workshop, den wir noch mit Bünding zusammen gemacht haben, um sich näher kennenzulernen, dann auch letztendlich den finalen Zuschlag zu bekommen für das Projekt der Lagerverwaltung. Ja, und so konnten wir dann, Markus, wenn ich mich richtig erinnere, erfolgreich so im März 2020, also wirklich, man merkt direkt, es geht Richtung Corona, zeittechnisch das erste Sortiment aufzuschalten, was natürlich dann durch die Pandemie relativ schwierig war. Aber das haben wir relativ gut stemmen können und haben dort uns anpassen können, haben Lösungen gefunden. Ja, und so nahm das ganze Projekt seinen Lauf.
Ich wollte schon gerade fragen, was waren denn oder gab es irgendwelche besonderen Herausforderungen in diesem Projekt von Anfang an vielleicht auch oder beziehungsweise wahrscheinlich war auch die Pandemie auch mit einer Herausforderung oder gab es noch weitere besondere Besonderheiten gerade auch in diesem Projekt, die ihr herausstellen könnt?
Die größte Herausforderung war, dass Richard so einem gewissen Verein da im Süden anhängig ist.
Okay. Erzähl mehr, was für ein Verein?
Ich wusste, dass das kommt.
Der Verein, wo man immer die 6 Punkte in der Saison nicht mitrechnet. Aber egal. Corona war sicherlich ein großes Thema. Also ja, wir sind gestartet mit dem Auswahlprozess. Das war dann also im Jahr 2019. Richard hat es ja gerade schon erzählt, sehr intensiv. Auch mit verschiedenen Anbietern sind wir auch sehr detailreich in das Lastenheft eingestiegen, um zu prüfen, okay, welche Software bietet denn jetzt auch das, was wir benötigen?
Ja, kannst du da vielleicht nochmal ein kleines Stück tiefer reingehen und vielleicht nochmal einen Schritt vorher ansetzen? Dieses Lastenheft, das du angesprochen hast, ist das, wie war da so der Prozess? Wie habt ihr das erstellt? Ist das was ihr alleine gemacht habt? Habt ihr euch noch externe Hilfe in Form von einem Radar dazu geholt? Wie seid ihr so auf das Lastenheft gekommen? Und vielleicht noch einen Schritt vorher davor. Wieso habt ihr eigentlich festgestellt, dass ihr was braucht?
Ja, dann fange ich auch bei dem Schritt vorher an. Warum brauchten wir ein neues Lagerverwaltungssystem? Wir hatten ein etabliertes Lagerverwaltungssystem im Einsatz, was aber, ich sag mal so, in die Jahre gekommen ist. Es ist sehr individualisiert für uns programmiert gewesen, diese Anwendung. Und was wir an Anforderungen hatten, ist angepasst worden. Es war aber irgendwann nicht mehr State of the Art. Und wir wollten das ganze Lagerverwaltungssystem auf neue, moderne Füße stellen. Haben dann gesagt, okay, wir gehen in einen Auswahlprozess und schauen, was ist am Markt tätig. Und haben auch mit dem vorherigen Anbieter gesprochen, den natürlich auch in den Auswahlprozess mit integriert. Ja, das waren so unsere Beweggründe an der Stelle. Also der Bedarf, dass wir eine moderne Software in moderner Hardware-Umgebung etablieren möchten, um auch das Geschäft der Zukunft somit sicherzustellen.
Und dann seid ihr bestimmt erstmal losgelaufen und habt Prozesse aufgenommen, weil die sind ja meistens nicht dokumentiert.
Dann sind wir losgelaufen und haben Prozesse aufgenommen. Und da haben wir uns tatsächlich externe Hilfe auch mit dazu geholt und haben ein sehr detailreiches Lastenheft aufgesetzt, weil die Logistik im Lebensmitteleinzelhandel ist dort dann auch sehr individuell von sehr vielen Einzelprozessen geprägt. Die Dokumentation war vielleicht dann auch nicht immer so gegeben. Es tat uns gut, dort ein Lastenheft aufzunehmen, um auch in Detailgespräche mit den Anbietern einzusteigen.
Ist das so, dass das wirklich so also so schwierig auch ist oder auch die Prozesse so einzelteilig vielleicht auch sind? Also auch gerade, du hast gesagt, ihr habt 200 Einzelhändler angebunden, 200 andere Standorte und so weiter. Dass man da so eine hohe Individualität hat auch, also dass jeder Kunden, nein, nicht jeder, aber dass es viele Kunden gibt, die individuelle Wünsche haben, die ihr berücksichtigen müsst?
Ja, das trifft es im Endeffekt. Jeder Kunde hat halt unterschiedliche Waren, die jetzt benötigt werden, weil der Bedarf in den Märkten ist permanent unterschiedlich. Es ist ja auch nicht so wie bei einem, ich sag mal, bei einem Online-Händler. Bei Amazon bestelle ich ein oder zwei Artikel und die müssen dann zu mir vor die Haustür gestellt werden. Das ist es ja an der Stelle nicht. Dementsprechend haben wir da von der Zentrallagerdisposition bis hin zur Auslieferung den Kunden im Blick am Ende unserer Prozesskette, dass der zum richtigen Zeitpunkt seine Ware erhält.
Und dann habt ihr quasi die Prozesse aufgenommen, ein Lastenheft gepackt. Waren das dann noch die Ist-Prozesse oder habt ihr gleichzeitig in dem Zuge gesagt, okay, Was würden wir denn im Zuge von der Softwareumstellung gerne auch vielleicht direkt anders machen? Weil dieser Prozess nervt uns schon immer. Machen wir halt schon immer so, wie man das halt so macht. Habt ihr da schon was angepasst oder war das erst in einer späteren Phase oder habt ihr erstmal Status Quo?
Also erstmal Status Quo und gesagt, was müssen wir auch im Grundprozess sichergestellt haben mit einer Einführung, weil wir uns da auch keine lange Transferphase leisten wollen und auch nicht können. Dementsprechend sind wir erstmal mit dem Ist-Status reingegangen, mit Bewusstsein aber einiges zu verändern. Aber gemeinsam mit dem Softwarelieferanten für das neue LVS.
Ah, okay. Ihr habt das also gemeinsam gemacht, dann die Optimierung mit ProLogistik, dann seid ihr in den Optimierungsprozess gegangen.
Ja, genau. Es ist dann ein gemeinsamer Austausch gewesen. Ne? Natürlich hatten wir auch gewisse Vorstellungen, wo wir gesagt haben, okay, das wollen wir sowieso grundlegend anders machen mit dem neuen LVS. Und durch die Erfahrungen von ProLogistik haben wir da auch sehr, sehr wertvollen Input bekommen, um unsere Prozesse im Zuge einer Einführung einer neuen Software dann auch direkt zu ändern. Weil Prozesse im laufenden Betrieb zu ändern, ist möglich, machen wir ja auch ständig. Aber mit einer neuen Software kann man natürlich auch grundlegende Themen direkt ändern.
Bevor wir gleich mal darauf sprechen, wie Richard dann reagiert hat, als er die Ausschreibung bekommen hat, würde ich gern vielleicht mal noch, ihr habt dann dieses Lastenheft gehabt, dann ist ja oft so die Frage, und jetzt, wenn man jetzt mal nach Lagerverwaltungssoftware googelt, kommt da erstmal eine ganze Latte an Ergebnissen und ein ganz, ganz bunter Blumenstrauß an Anbietern, die da unterwegs sind. Wie seid ihr da vorgegangen? Habt ihr dann auf die Erfahrung des Beraters dann gehofft, dass ihr euch erstmal irgendwie so eine Long- oder Shortlist zusammenstellt und sagt, die sind cool, denen kann man das machen? Oder wie war da die Vorgehensweise, das richtige Spektrum an Anbietern erstmal zu finden, dem man das überhaupt schickt?
Genau, ein Berater, der Berater hat uns dann eine Longlist erstellt mit Softwareanbietern, die unsere Bedürfnisse auch erfüllen, weil, wie du richtigerweise sagst, ne, ich gebe online, gebe ich Lagerverwaltungssystem ein, dann kriege ich erstmal eine Liste von 50 Anbietern. Daraus auszuwählen, welche Anforderungen aber wie erfüllt, ist dann natürlich auch sehr zeitintensiv. Darum haben wir dann eine Shortlist erstellt und diesen Anbietern gesagt, okay, sagt uns, was bietet ihr uns an auf Grundlage unseres Lastenheftes? Und daraus hat sich dann eine Shortlist ergeben. Oh, ich habe mich, glaube ich, gerade gedehnt. Aus der Longlist hat sich natürlich eine Shortlist ergeben von drei Anbietern, wo wir gesagt haben, die erfüllen das, was wir brauchen. Und mit diesen Anbietern sind wir dann in die engere Auswahl eingestiegen.
Richard, du hast dann wahrscheinlich mit deinem Team diese Ausschreibung bekommen. Und als allererstes will ich gerne mal so eine Grundsatzfrage stellen. Wie oft ist es eigentlich so, dass man noch so ein richtiges Lastenheft bekommt mit detaillierten Anforderungen und so weiter? Weil ich habe zumindest den Eindruck, alle sprechen über Agilität und easy-peasy Software-Einführung und so weiter. Nur die Projekte sehe ich nicht, wo das tatsächlich so der Fall ist. Ist das ein Thema, weil wir ja natürlich schon dann Unternehmen haben, das eine gewisse Größe hat und eine gewisse Anforderung hat, oder ist es allgemein so, dass eigentlich meistens immer noch Lastenhefte kommen?
Nein, nicht zwingend. Du hast es eigentlich schon richtig angesprochen. Es kommt oftmals auf die Größe an. Bünding hat diese Größe. Bünding war uns natürlich auch bekannt in dem Bereich. Lebensmittel, da sind wir generell gut aufgestellt mit unseren Referenzen, die wir dort haben. Und dementsprechend haben auch direkt die Alarmglocken geklingelt, sodass wir gesagt haben, da gehen wir mit voller Kraft dran an diese Ausschreibung. Es gibt aber auch genug Unternehmen, wo es nicht das ja ausgiebige Lastenheft über 130 Seiten gibt, sondern wo es vielleicht mit Anforderungslisten eher mit Anforderungslisten zu tun hat, wo es darum geht, Funktionen zu beantworten. Der Klassiker ist ja immer, zunächst einmal rauszukriegen, was bietet das Unternehmen im Standard, was muss programmiert werden, wo ist Customizing notwendig. Das ist auch oftmals der Fall. Also es kommt sehr, sehr auf die Größe an. Und wie Markus gerade schon angesprochen hat, nehmen sich die Kunden jetzt noch einen Berater mit in den Prozess, der das Ganze begleitet. Das sind eigentlich eher so die Kriterien. Das ist nicht immer zwingend so, dass ein Lastenheft jetzt erstellt wird. Nicht immer. Mhm. Nee.
Vielleicht kannst du ein bisschen dann aus deiner Sicht mal schildern, wie ist denn dann eigentlich der Prozess bei so einem großgewachsenen Softwareunternehmen, wenn man dann so ein Lastenheft um die Ohren bekommt mit bleiben wir beim Beispiel 130 Seiten, vielleicht auch noch 100 oder 200, whatever. Wie ist denn dann der Prozess? Setzt sich da dann jemand erstmal hin, liest sich das komplett von vorn bis hinten durch, macht sich seine Notizen, was wir können? Das müssen ja Experten sein, die wirklich jede kleine Funktionalität in der Software schon kennen, oder? Wie ist denn da der Ablauf? Wie macht man sowas?
Genau. Also der Ablauf ist wie folgt. Ich würde als Key Account Manager zunächst einmal das Lastenheft durchlesen, aber nicht in aller Tiefe, sondern erstmal mir einen Grobüberblick erstellen, so dass ich den Kollegen den ersten Überblick erstmal mitteilen kann. Und so ist dann auch der Prozess aufgebaut. Das heißt, wir würden dann im zweiten Schritt, wenn ich sozusagen die Summary für mich erstellt habe, würden wir ein Expertengremium einrufen bei dieser Größenordnung. So haben wir es auch bei Bünding dann getan, wo wir dann die Branchen-Know-how-Experten auch mit einbeziehen. Das heißt, wir haben ja verschiedenste Branchenschwerpunkte auch im Lagerverwaltungsbereich. Und gerade im Lebensmittelbereich sind wir da halt einfach stark aufgestellt und haben dort dann die Projektleiter aus dem Lebensmittelbereich, die entsprechenden IT-Experten, Senior-Entwickler mit einbezogen und ja, haben dann Arbeitspakete erstellt. So ist erstmal die Vorgehensweise. Das heißt, Projektleiter und die Softwareentwickler, die kümmern sich eigentlich mehr dann um die Funktion. Klar, der Vertrieb ist eher für das Kommerzielle zuständig. Die IT-System-Center-Kollegen bewerten das ganze Thema. Wie will der Kunde das Ganze bereitgestellt bekommen haben? Geht's in die Cloud? Ist es on-prem? Wie sieht's mit WLAN aus? Und so ergeben sich Arbeitspakete innerhalb der Ausschreibung, die dann abgearbeitet werden und über Jurfix-Termine in der Regel dann auch in der heißen Phase jede Woche aktualisiert besprochen werden.
Markus, und dann kommen die drei Anbieter beispielsweise oder fünf, wie auch immer man das handhaben möchte, zurück zu euch und sagen, guck mal, das ist das, was wir verstanden haben, das ist das, was wir können, das sind unsere Referenzen und das ist der Preis. Und dann entscheidet man sich ja so ein bisschen, wen will man jetzt heiraten? Wie ist denn da bei euch so das ausschlaggebende Argument eigentlich gewesen, sich da zu entscheiden? Ist das dann so, dass ihr gesagt habt, klar, Preis ist das eine, ist auch wichtig, brauchen wir auch nicht drüber sprechen. Aber was sind denn so die, neben dem Preis, so die Kern Argumente, die ihr gesehen habt, um eine Entscheidung zu treffen, mit wem ihr da weitergehen wollt in die Einführung?
Also Kern dieser Ausfall ist dann, wie werden die Prozesse abgebildet, die wir benötigen? Wir sind nicht nach der ersten Vorstellung, haben wir nicht direkt eine Entscheidung getroffen. Ich glaube, das war auch das Besondere bei unserer Auswahl. Wir haben nach der Vorstellung, sind wir dann nochmal mit aus den drei Anbietern haben wir dann zwei Anbieter gemacht und mit denen sind wir nochmal in intensive Prozessworkshops gegangen. Da sind wir nach Schulnotensystem vorgegangen und haben die beiden Anbieter bewertet, wer bildet welchen Prozess wie gut ab und haben daraus dann ein Notensystem gebildet, um zu sehen, mit wem gehen wir den Weg jetzt weiter.
Wie lange habt ihr eigentlich für den Prozess gebraucht insgesamt? Ihr hattet vorhin gesagt, 2018 habt ihr gestartet und es war einmal 2020 gefallen schon. War das auch der Zeitraum, in dem den ihr gebraucht habt? Also von ersten Step, den ihr gemacht habt, Markus, in 2018 bis 2020 dann Auftragsvergabe? Oder wie lange habt ihr da insgesamt für gebraucht?
Ich kann das jetzt gar nicht so detailliert sagen. Also die Ausschreibung ist im Jahr 2018 rausgegangen, ja. Und natürlich gibt es dann auch interne Prozesse, die man abstimmen muss. Man muss den Anbietern natürlich die Möglichkeit geben, sich das Lastenheft im Detail anzuschauen. Gestartet mit dem Projekt sind wir dann ja aber auch schon im Jahr 2019, weil natürlich Prologistik auch eine gewisse Vorlaufzeit braucht. Wir sind agil vorgegangen, ja, aber gewisse Standards mussten vorprogrammiert auf uns konfiguriert werden, sodass wir sagen können, okay, wir können nun auch mit dem ersten Sprint beginnen, damit dieser getestet werden kann. Also das ist alles da noch zwischendrin gelaufen. Da? Also jetzt klingt es erstmal so, 2018, Januar 2018 und im 2020 seid ihr erst richtig angefangen, das war es natürlich nicht. Also dazwischen gab es dann natürlich auch noch diese, ich nenne es jetzt mal Konfigurationsphase, so dass das Programmierprojekt an sich sauber starten konnte.
Wie wichtig waren eigentlich an der Stelle vielleicht auch noch das Team? Ich meine, Ist ja immer so ein Ding, jedes Projekt, das irgendwie durchgeführt wird, das kann auf der einen Seite technisch passen, so wie du das erklärt hast mit den Prozessen, aber am Ende ist es auch total wichtig, dass das Team gut funktioniert. Und deswegen finde ich persönlich ist ein Projekt immer super relevant, dass man frühzeitig irgendwie sagt, okay, wer wäre denn der potenzielle Projektleiter, wer treibt das voran? Ist das was, was für euch auch wichtig war, dass ihr da so auch einen kulturellen Fit habt und das Gefühl habt, ja, der kriegt das gewuppt mit uns. Es ist ja auch immer so ein bisschen so, dass derjenige auch das Unternehmen nochmal ein bisschen umkrempeln muss, ne? Ein bisschen Gas geben muss.
Auf jeden Fall. Also in den Auswahlgesprächen sind dann ja die zukünftigen Projektleiter auch schon Teil dessen gewesen. Also unser jetziger Projektleiter war in jedem Auswahlgespräch mit dabei und auch bei den anderen Anbietern haben wir das so eingefordert. Genau aus diesen Aspekten, die du gerade sagtest, ne? Dass man diese Personen auch kennenlernt. Wir haben auch Referenzbesuche gemacht und gerade auch das erfragt, wie war die Zusammenarbeit mit der Projektleitung? Würdet ihr den nochmal wieder empfehlen oder nicht? Ist im Bereich Prologistik ganz gut gelaufen. Das ist mit einem Auswahlkriterium. Wir haben es ja vorhin schon mal angesprochen, das Thema Herausforderungen. Das war natürlich durch Corona auch eine große Herausforderung. Ne? Wir sind gestartet, so im Jahr 2019, auch mit Vor-Ort-Terminen. Und dann kam März 2020 und alles musste irgendwie auf Videokonferenz. Alles online, alles irgendwie per Remote. Und gerade dieses Teambuilding, was dann ja auch entsteht, diese Zusammenarbeit, gerade auch aus dem fachlichen Bereich auf unserer Seite mit Prologistik, das war dann schon eine große Herausforderung, das auch aufrechtzuerhalten, damit dieses Projektteam auch in sich gut funktioniert. Ist ein wichtiges Auswahlkriterium, kann ich nur empfehlen.
Um das noch kurz zu ergänzen, das war auch sofort unser Ansatz. Das heißt, wir haben zu dem Zeitpunkt, als Bünding uns mitgeteilt hat, dass sie in einen Vorab-Workshop über 5 Tage mit uns gehen wollen, haben wir sofort gesagt, dass wir alle Fachexperten, die nachher auch im Projekt dann tätig sein würden, mitkommen zu diesem Workshop. Und das heißt, wir haben den Workshop dann damals in Abstimmung mit Markus auch so aufgebaut, dass unser Projektleiter und meine Wenigkeit halt die komplette Zeit vor Ort waren. Wir aber dann Tag für Tag halt auch unsere Experten aus den anderen Bereichen, sei es jetzt das System Center, sei es ein Entwickler oder auch die Hardware, die vorgestellt wurde, sodass wir wirklich mit unserem breiten Ansatz und dem Know-how direkt auftreten wollten bei Bünding. Und ich denke, dass das auch, Markus, so war auch euer Feedback, entscheidendes Kriterium nachher bei der Auswahl war, dass unser Team sofort vollständig eigentlich ja vor Ort war und sich präsentiert hat.
Genau, das war ja ein gegenseitiges Verständnis, ne? Also da hatten der Richard und ich uns dann darauf verständigt, dass wir auf beidseitig dann auch die Personen an den Tisch bringen, die das Projekt nachher auch umsetzen. So, ich glaube, Richard und ich waren eher so, waren Teil dessen, ja, aber unser Logistikprojektleiter und aber auch unser IT-Projektleiter waren von Beginn an mit dabei, um auch einzuschätzen, funktioniert das.
Ja, du hattest ja vorhin schon mal kurz, Markus, das Stichwort Agilität angesprochen. So von Anfang an seid ihr nicht ganz so agil reingegangen, so mit Lastenheft schreiben und so weiter. Was waren dann die Punkte oder wie seid ihr dann oder was waren denn die sozusagen die Eckpunkte eurer Agilität, wie ihr vorgegangen seid? Also das die herausstechenden Merkmale quasi.
Also grundsätzlich muss man erstmal sagen, das Projekt war nicht 100% agil, sondern eher ein hybrides Projekt. Allein schon durch die Vorgehensweise mit einem klaren Lastenheft. Wir haben die Agilität dann aber in der Softwareentwicklung so reingebracht, dass wir, wie gerade schon gesagt, einen gewissen Standard vorkonfigurieren. Und alles, was Individualanpassungen sind, wo Prologistik gesagt hat, da müssen wir uns wirklich einschließen und erstmal den Code schreiben, das haben wir in einen Backlog gesetzt und diesen Backlog in unterschiedliche Sprintpakete aufgeteilt und haben uns dann dazu verständigt, das erste Sortiment, also wir teilen unser Lager immer so in Sortimentsbereiche, Trockensortiment, frische Sortiment, Tiefkühlsortiment ein und haben gesagt, okay, das erste Sortiment, was wir aufgeschaltet haben, war unser Tiefkühlsortiment. Was brauche ich, um dieses bewirtschaften zu können? Und das war dann ausschlaggebend, was in Sprint 1, 2, 3 reinkommt. Und so haben wir uns dann für die weiteren Sortimente immer detaillierter in die Programmierung des LVS.
Okay, begonnen. Also ihr habt sortimentsweise, habt ihr die neue Software aufgeschaltet und habt dann parallel auch noch die alte Software laufen gehabt?
Korrekt, ja. Also wir haben in den anderen Sortimenten haben wir die alte Software weiter laufen lassen, um dann auch die Erfahrung aus einem schon umgestellten Sortiment mitzunehmen. Also alles, was wir im vorherigen Sortiment festgestellt haben, was besser muss, ist natürlich dort verbessert worden und gleich in die Inbetriebnahme für das folgende Sortiment mit eingeflossen.
Also rückblickend muss man dann wahrscheinlich auch sagen, war das der richtige Schritt, als wenn man es jetzt komplett umgestellt hätte, was dann vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle zum Super-GAU geführt hätte führen können.
Hätte führen können, und unser Backlog ist natürlich durch diese schrittweise Ausschaltung auch stetig gewachsen. Und man hat am Live-Beispiel immer wieder gemerkt, das brauchen wir doch noch anders oder das stellen wir uns prozessual doch noch anders vor. Dementsprechend war dieses schrittweise Vorgehen in der Aufschaltung für uns der beste Weg, weil ein Big Bang hätte ein großes Risiko mit sich gebracht, in Super-GAU zu landen, weil gewisse Themen dann nicht so verstanden worden sind, wie wir sie tagtäglich leben.
Das ist ja sicherlich auch so ein bisschen die Strategie dann in deine Richtung, Richard, um sicherzustellen, dass nicht der Eindruck entsteht, dass man da irgendwie die Dokumentation gemacht hat, also erst das Lastenheft, dann wahrscheinlich ein Pflichtenheft. Dann zieht ihr euch so zurück, freckelt da in eurer IT-Bude irgendwas zurecht. Ich mache das ganz absichtlich so. Und kommt dann irgendwann und sagt, hier ist die Lösung, danke, tschüss. Sondern es ist ja dann auch wichtig, dass man immer wieder validiert und sagt, sind wir auf dem richtigen Weg? Passt das? Ist das das Produkt, das willst? Damit man dann halt nicht im Hinblick dann auch auf die Timeline, die man ja vorab sicherlich abgestimmt hat, hinten raus feststellt, ach ja, das haben wir falsch verstanden, so wollten die das ja doch gar nicht. Und dann fängt man an, wenn man testet, ne?
Genau so ist es. Also es ist der agile Ansatz ist auch in unserem Hause einfach gern gesehen. Das heißt, wir würden oder freuen uns immer, wenn die Kunden auch agile Projekte mit uns machen oder auch in einem hybriden Ansatz, wie wir es jetzt mit Bünding gemacht haben. Gerade in dem Bereich, wo Bünding unterwegs ist, im Bereich Lebensmittel, bietet es sich ja auch an. Das heißt, das Thema auch sortimentsbezogene IB, sortimentsbezogene Aufschaltung, um das Risiko rauszunehmen und mit bestimmten Sortimenten zu starten, Eindrücke zu gewinnen und diese dann auch noch mit in die anderen Aufschaltungen zu nehmen, ist der richtige Weg. Und sind ja auch noch die Vorteile, das darf man auch nicht vergessen, Thema Change Management, die Mitarbeiter mitzunehmen. Na, gerade in diesem Bereich, wenn ich bestehende Lagerverwaltungssysteme ablöse, dann ist es so, dass die Kunden sich jahrelang an ein bestehendes System gewöhnt haben und der ganze Change-Prozess hat mehr Gewichtung. Und so lernen die Kunden halt frühzeitig unser neues System kennen, weil man natürlich relativ schnell über die einzelnen User-Stories funktionsfähige Software dem Kunden zur Verfügung stellt. Das heißt, Bünding hat ja auch relativ schnell dann nachher nach der Unterschrift auch unsere Software erhalten und lernt direkt damit umzugehen. Das heißt, dieser klassische Prozess, wie du ihn gerade beschrieben hast, zunächst einmal Realisierungsphase, dann kommt irgendwann die Schulungsphase und nach der Realisierungsphase würden wir ja erst wieder auf den Kunden zugehen, nachdem wir lange programmiert haben. Ja, das ist in dem Bereich und in der Größenordnung einfach nicht der richtige Weg. Und so haben wir einfach das schnelle Time-to-Market-Ziel auch erreichen können über die Agilität.
Und ich gewinne an der Stelle halt auch sehr viel im Change-Management. Also es trägt sich dann ja auch durchs Unternehmen. Ne? Wenn ein Sortiment erfolgreich aufgeschaltet ist, dann reden die Kollegen untereinander und sagen, hey, das ist ganz gut, die neue Software, die funktioniert anders, aber seid zuversichtlich, das kriegt ihr hin. Also das nimmt ja auch diese große Angst bei der großen Ansammlung aller Mitarbeiter, ne? Wenn ich jetzt Big Bang vorgegangen wäre, hätte ich da 500-600 Mitarbeiter an einem Standort vor mir stehen gehabt und die hätten gesagt, oh nee, das können wir ja alles gar nicht. Das ist natürlich durch so ein schrittweises Vorgehen, lernt man untereinander, ne? Und der Schulungsaufwand ist dann initial und ist auch in jedem Sortiment dann einmal initial durchgeführt worden von ProLogistik. Aber die Kollegen untereinander können sich auch helfen. Auch das Projektteam lernt dadurch sehr gut, weil ihr habt es ja gerade schon angesprochen, ne? Dieses gegenseitige Verstehen, was ist jetzt eigentlich wirklich die Anforderung oder was ist auch die unausgesprochene Anforderung. Ne? Also der Projektleiter von ProLogistik, der sagt jetzt so häufig schon, ja, ich kann mir vorstellen, dass ihr das so und so haben wollt, weil der unsere Denkweise und unsere Art und Weise, Dinge zu tun, halt ganz gut einzuschätzen weiß. Und das war am Anfang natürlich anders. Da hat man Testfälle definiert, User Stories definiert. Wir als Bünding hatten da eine Vorstellung, was das Ergebnis sein soll pro Logistik. Und am Anfang stellt man fest, oh ja, da war noch viel Interpretationsspielraum drin. Und das wäscht sich dann über die Zeit dann auch aus.
Richard, wie ist denn das eigentlich gerade bei so einem schrittweisen Vorgehen? Kann ich mir vorstellen, dass es da auch den einen oder anderen Bedarf gibt, mit dem Bestandssystem sich auseinanderzusetzen, gegebenenfalls auch mit dem Anbieter des Bestandssystems im Austausch zu sein, um auch Dinge abzusprechen, wie Prozesse sichergestellt werden können, dass sie noch eine Zeit lang funktionieren. Wie ist denn das eigentlich? Gibt es diesen Austausch? Und wenn ja, ich kann mir vorstellen, dass der nicht immer, also unabhängig jetzt vom Bünding, dass der nicht immer ganz einfach ist, weil man ja am Ende verdrängt wird. Das heißt, die Motivation ist ja vielleicht gar nicht so groß, da viel zu helfen.
Ja, ist richtig, wobei wir im Projekt Bünding jetzt nicht den direkten Austausch hatten mit dem bisherigen Anbieter der Lagerverwaltung, sondern es war eher so, dass man in den einzelnen Workshops oftmals parallel sich auch nochmal einen Einblick geholt hat. Wie macht ihr es eigentlich heute? Wie lebt ihr mit der bisherigen Software die Prozesse? Hat das Ganze dann auch mal abgeglichen? Und ein ganz wichtiger Punkt ist ja auch das Thema, Stichwort ist immer, sich von alten Zöpfen zu trennen. Das heißt, man will ja auch eher den Kunden eigentlich Richtung Standard irgendwo bringen, ihn ja auch zu überzeugen, wie der Weg auch zu gehen wäre mit unserer Software und nicht alles nachzuprogrammieren. Das Thema hat man zwar häufig, klar, weil es gelebte Prozesse sind, die sich über die Jahre einfach oder die über die Jahre dann gewachsen sind, aber es ist da schon unser Ansatz, nicht jeden einzelnen Prozess wirklich nachzuprogrammieren, sondern sinnvollerweise das ganze Thema über unseren Standard dem Kunden näher zu bringen, wobei natürlich Individualentwicklung notwendig waren in dem Projekt. Das ist überhaupt keine Frage. Aber wir hatten nicht den direkten Austausch jetzt mit dem bisherigen Anbieter.
Na gut, man will ja auch, sage ich mal, das System oder auch die Prozesse ja weiterentwickeln, was wir vorhin ja auch schon hatten, also in die Prozessoptimierung reingehen. Vielleicht da nochmal ein kleiner Rücksprung. In welchem Umfang habt ihr da eine Prozessoptimierung durchgeführt? Kann man das irgendwie so, sagen wir mal, prozentual oder wie auch immer festmachen oder so?
Prozentual, glaube ich, nicht so einfach zu sagen, aber es war in einer Größenordnung, was die Individualentwicklung betrifft. Markus, korrigier mich aus deiner Sicht, aber die, denke ich, völlig im Rahmen war und auch im Rahmen ist, sodass man nicht wirklich sich so weit entfernt jetzt von den Standardprozessen.
Also das wollten wir ja auch gerade ablösen, ne? Dass wir ein hochindividualisiertes Produkt haben, was sich auch durch Releases nicht irgendwie erneuern lässt. Ne? Wir wollen natürlich auch von den Erfahrungen aus anderen Unternehmen profitieren, wo die sagen, hey, wir haben da eine gute Idee, wir haben einen guten Prozess etabliert, den ProLogistik im Standard übernimmt. Wollen wir sowas natürlich auch testen können. Wenn wir hochindividualisiert sind, ist das nicht möglich, außer mit einer Neuprogrammierung oder einer Zusatzprogrammierung. Und das wollen wir natürlich vermeiden an der Stelle.
Du hattest gerade den Erfahrungsaustausch angesprochen und da das ist ja auch so ein bisschen der Kern des Ganzen, warum wir diesen ganzen lustigen irgendwas mit Logistikrahmen ja auch machen. Vielleicht mal eine ganz konkrete Frage an dich, Markus. Gibt es denn irgendwelche Sachen, die du im Prozess der Umstellung des Lagerverwaltungssystems gelernt hast, wo du gesagt hast, das ist echt so ein Ding, da muss man echt drauf achten, damit so ein Projekt auch richtig gut funktioniert? Vielleicht gar nicht zwingend auf ProLogistik zurückzuführen, sondern einfach was. So werde ich es immer wieder machen. Irgendwas, was du gelernt hast in dem Prozess?
Ja, das sind zwei Themen für mich. Das ist einmal, wie ich das Anforderungsmanagement. Also man hat ein Lastenheft, aber ich glaube, wenn man sich heute anguckt, was das Produkt PL Store für uns macht und anbietet, ist das schon sehr, sehr vielfältiger geworden an prozessualen Schritten als das, was im Lastenheft als Fundament gesetzt wurde. Das ist natürlich immer noch gegeben, aber im Laufe des Projektes haben wir da sehr, sehr viele Anforderungen auch hinzugefügt, die wir auch benötigen. Aber wo man da wirklich drauf achten muss, diese Anforderungen im Detail zu definieren. Also für mich ist wirklich so eine Anforderung nur so gut, bis jeder, der mit am Tisch sitzt, sagt, ich habe das verstanden und man als Projektleiter oder als Projektleitung dann auch sagen kann, ja, ich habe das Gefühl, jeder hat dasselbe Verständnis über diese Anforderung. Ja, ansonsten programmiert man dort eine Anwendung, die so nie jemand verwenden möchte. Das andere Thema ist, glaube ich, Vorstellung von Agilität ist ja, ich bin frei in allem, was ich mache und so weiter. Für mich ist ein agiles Projekt in der Regel mit noch viel mehr Regelterminen, mit noch viel mehr Regeln versehen, weil man gerade diese Freiheit in der Entwicklung, die muss man ja auch irgendwo bändigen und auch irgendwo steuern. Man muss es bewerten, ist das sinnvoll, weil man darf nicht in so einen Prozess verfallen von wünsch dir was. Ne? Und ich will da jetzt auch noch mal die karierten Maiglöckchen haben. Das muss man wie ich vermeiden. Und das ist in einem agilen Projekt aus meiner Sicht mit strengen Regeln, was Termine, was Deadlines angeht, muss man das ganz stark einfangen. Da ist man im klassischen Projekt teilweise viel flexibler unterwegs.
Nur noch engere Kommunikation sozusagen und dann viel mehr miteinander spannend. Super, super wertvoller Tipps, Markus. Ich würde sagen, wir haben super viel gelernt über euer gemeinsames Projekt, aber bevor ich das jetzt hier groß zusammenfasse, würde ich sagen, Richard, ich würde dir einfach das letzte Wort überlassen und mach's mir heute mal ganz einfach. Ich würde sagen, vielleicht möchtest du noch was adressieren an die ZuhörerInnen, was man vielleicht beachten sollte in einem WMS-Projekt, außer natürlich ProLogistik in die Shortlist aufzunehmen. Aber vielleicht hast du noch den goldenen Tipp für uns ganz zum Ende.
Der goldene Tipp ist vielleicht, was ich anfangs schon erwähnt habe, sich jetzt nicht zu sehr auf nur das WMS zu versteifen, sondern einfach zu schauen, wo sind meine Bauchschmerzen, wo will ich mich verbessern, wo will ich Effizienz reinbringen und dementsprechend mich nach Lösungen umschauen. So, und diese Lösung bietet ProLogistik über den Best-of-Breed-Ansatz an. Das heißt, die Möglichkeit auch mit uns zu wachsen, klein anzufangen, denke ich, das ist ein großer Benefit, den wir auch bieten in dem ganzen Bereich der Digitalisierung innerhalb der Intralogistik. Von daher, man sieht es auch in dem Bereich Behältermanagementlager, was wir gerade mit Bünding aufschalten, dass es auch nicht endet. Ne? Das heißt, die Kundenanforderungen werden immer größer. Corona hat auch dazu beigetragen, dass sich die Welt irgendwo gedreht hat, geändert hat. E-Commerce hat immer mehr Einfluss. Von daher, es hört nicht auf und man wächst auch mit unseren Lösungen. Von daher, ja, das wäre so mein Wort zum Sonntag, auch wenn wir erst Donnerstag haben.
Du sagst, es hört nicht auf. Allerdings, dieser Podcast hört auf und zwar jetzt. Ich würde sagen, vielen Dank euch beiden, ihr wart super Gäste. Vielen Dank, Tommy, für die Co-Moderation.
Ja, war sehr interessant.
Auf zur nächsten Folge Irgendwas mit Logistik. Bis dahin, tschüss.